Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Benedikt Schulz. Hallo. Und in Campus und Karriere geht es heute um 1 Milliarde Euro, vielleicht sogar noch um mehr. Viele Gesundheitsberufe werden gerade reformiert, besser gesagt die Ausbildung. Und das kostet Geld. Wie gesagt, 1 Milliarde plus, minus, eher plus, weniger minus. Und wer bezahlt, stand jetzt die Wissenschaftsministerien der Bundesländer, die das natürlich weniger gut finden und jetzt dagegen ankämpfen. Darüber spreche ich mit dem Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Und wir fragen in dieser Sendung, was macht eigentlich eine Hygienefachkraft und wie wird man sowas? Um das zu beantworten, haben wir einer mal über die Schulter geschaut. Das deutsche Gesundheitswesen steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Und zwar deshalb, weil auf mehreren Ebenen, nicht zeitgleich, aber doch zeitnah, die Ausbildungen reformiert werden. Und das zum Teil sehr deutlich und gar nicht kosmetisch. Das betrifft zum einen den Masterplan für das Medizinstudium, aber auch andere weitgreifende Veränderungen, zum Beispiel die Akademisierung der Hebammenausbildung oder die Therapeutenausbildung. Und für die beiden letztgenannten hatte der Bundesrat im vergangenen Herbst sein Okay gegeben. Oder mit anderen Worten, haben die Bundesländer zugestimmt. Nur sind in den Bundesländern offenbar nicht alle damit einverstanden. Etwas genauer gesagt, nicht einverstanden damit, wer das alles bezahlen soll. Denn es kann teuer werden. Schätzungen der Wissenschaftsministerien sprechen von 1 Milliarde Euro pro Jahr, vielleicht sogar mehr. Und zahlen müssen das, stand jetzt die Wissenschaftsministerien in den Ländern aus ihrem Etat. Und das sorgt für Widerstand. Denn die Wissenschaftsministerien, die haben ihren Chefs, also den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, jetzt mal ausrichten lassen, wenn wir das alles zahlen müssen, dann müssen auf der anderen Seite Studienplätze gestrichen werden, und zwar für Medizin, denn sonst reicht es nicht. Und das ist angesichts knapper Studienplätze und angesichts des Ärztemangels in Deutschland keine Lappalie. Konrad Wolf ist Wissenschaftsminister in Rheinland-Pfalz und er ist für die Bundesländer der Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern. Herr Wolf, hallo, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Also jetzt mal verhandlungsseitig. Haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Sie und Ihre Ressortkollegen aus der Wissenschaft im Stich gelassen?
Nein, man muss ja sehen, wir haben ganz lange über diese Reformen der Gesundheitsstudiengänge diskutiert und auch über den Masterplan Medizin. Grundlage dieser Diskussion war einerseits, dass Änderungen und eine Weiterentwicklung der Studiengänge sinnvoll und notwendig ist, und dass wir uns in dem Zusammenhang dann auch über die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder unterhalten. Um dann die Umsetzungen zeitnah durchzuführen, die Diskussion liegt ja schon mittlerweile einige Jahre zurück, sind die Gesetze auf den Weg gebracht worden und verabschiedet worden. Wir sind aber dabei so verblieben, dass wir die Frage der Finanzierung weiter diskutieren und selbstverständlich lösen müssen. Mhm. Insofern ist jetzt die Gesetzeslage geschaffen worden. Wir beginnen auch in den Ländern bereits mit der Umsetzung, aber selbstverständlich muss die Frage der Finanzierung noch gelöst werden.
Und wenn es jetzt dabei bleibt oder bleiben würde, dass die Wissenschaftsministerien bezahlen müssen, wäre dann wirklich die Konsequenz, auf der anderen Seite werden Studienplätze Medizin gestrichen?
Also zunächst einmal waren wir uns ja in den ganzen Diskussionen einig zwischen Bund und Ländern, dass wir die Frage der Finanzierung gemeinsam lösen müssen. Mhm. Wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung und es ist schlichtweg für mich nicht vorstellbar, dass sich der Bund dem einfach entzieht. Natürlich würde man, wenn keine Lösung der Finanzfrage gefunden wird, tatsächlich man eine andere Wege gehen müssen. Aber wir wollen keine Reduzierung der Studienplätze. Im Gegenteil, etwa im Bereich der Humanmedizin diskutieren wir ja eher über eine Erhöhung.
Aber dass Sie das nicht wollen, das glaube ich Ihnen gerne. Aber würden Sie denn sagen, dass Sie, wenn die Finanzierungsfrage nicht anders gelöst wird, dass Sie keine andere Wahl haben?
Wir sind jetzt erst einmal in der Kultusministerkonferenz auf die Ministerpräsidentenkonferenz zugegangen. Mhm. Die Vorsitzende, meine Kabinettskollegin, Frau Ministerin Hubig, hat an den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Herrn Markus Söder, geschrieben, um das Thema zu setzen und letztendlich darum gebeten, das aufzunehmen in die Bund-Länder-Gespräche zur Stärkung des Föderalismus. Da geht es um die Finanzarchitektur zwischen Bund und Ländern und dort muss es besprochen und verhandelt werden.
Mhm. Genau, am Donnerstag treffen sich ja die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zu ihrer Ministerpräsidentenkonferenz. Haben Sie denn die Hoffnung, dass da was bei rumkommt, dass sie dann sozusagen mit neueren Forderungen in einen Prozess gehen, der aus Sicht von anderen vielleicht schon als abgeschlossen gilt?
Wir haben auf jeden Fall einen Konsens zwischen den Ländern. Wir sind uns darüber einig, dass wir sowohl beim Masterplan Medizin als auch bei der Finanzierung der Reform der Psychotherapeutenausbildung, der Hebammenausbildung, der Pflege eine gemeinsame Finanzierung von Bund und Ländern brauchen. Das werden wir diese Woche auf der Kultusministerkonferenz auch noch einmal so diskutieren und auch noch einmal so bestätigen.
Also 1 Milliarde Euro mehr. Was ist denn Ihre Zielmarke? Wie viel soll denn der Bund davon übernehmen?
Zunächst einmal müssen wir uns darauf einigen, dass der Bund hier eine Verantwortung hat und dieser Verantwortung auch gerecht wird. Und dann werden wir im gemeinsamen Gespräch zwischen den Ländern und der Bund festlegen müssen, wie wir die Finanzierung verteilen. Grundsätzlich sind wir natürlich der Meinung, dass die Mehrkosten, die durch die Bundesgesetzgebung hervorgerufen werden, auch vom Bund getragen werden müssen. Das ist an sich auch einfach das Verursachungsprinzip oder das Konnexitätsprinzip, das immer gilt.
Herr Wolf, wir haben uns verabredet, um über die Kosten der Ausbildungsreform zu sprechen im Gesundheitsbereich. Lassen Sie uns trotzdem auch kurz auf das Thema zu sprechen kommen, das derzeit ja viele bewegt, nämlich das Coronavirus. Da ist viel diskutiert worden über Schulschließungen. Das Schließen von Hochschulen, das können Sie jetzt nicht bestimmen, weder jetzt als Wissenschaftsminister noch als Vorsitzender der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Trotzdem, was empfehlen Sie, was empfiehlt die GWK zu dieser Frage? Sollten Unis und Hochschulen über eine Einstellung oder eine Reduzierung ihres Lehrbetriebs mindestens nachdenken?
Es gibt hier klare Entscheidungsprozesse, die festgelegt sind über die Gesundheitsämter. Das heißt, wenn ein Verdachtsfall auftritt, werden die Gesundheitsbehörden informiert. Die nehmen diesen Fall dann auf und entscheiden, wie weiter vorgegangen wird. Das ist eine klare Entscheidungslinie und natürlich wird sie einfach auch befolgt.
Und wie sollten Hochschulen Ihrer Meinung nach umgehen jetzt mit dem Thema Tagungen, Dienstreisen, Fachkonferenzen und so weiter?
Auch da gibt es Empfehlungen, die auch permanent aktualisiert werden. Und hier sollten Sie sich einfach an die Empfehlungen halten, die gelten und die, wie gesagt, auch ständig aktuell gehalten werden.
Das sagt Konrad Wolf, der Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz und stellvertretender Vorsitzender der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern. Herr Wolf, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Hygienefachkräften kommt eine Schlüsselrolle zu und das nicht erst seit der Covid-19-Ausbreitung auch in Deutschland. In vielen Bereichen, in Krankenhäusern, Kantinen zum Beispiel, also überall dort, wo Hygiene wichtig ist, braucht es jemanden, der jeden Hygieneschritt im Blick hat. Und wenn es sich eben um sehr große Einrichtungen handelt, dann ist der Job entsprechend komplex. Katharina Thoms war in einem großen Stuttgarter Krankenhaus und hat sich den stressigen Alltag einer Hygienefachkraft dort angeschaut, der gerade ein bisschen stressiger ist als sowieso schon.
Guten Morgen, Traub von der Krankenhaushygiene.
Es ist eine Ausnahmesituation, einfach von Seiten der Arbeitsverdichtung. Ich habe meine normale Arbeit. Dazu kommt noch die saisonale Influenza, Noroviren, Durchfallerreger, auch eine prickelnde Geschichte. Und dann eben noch dieser neue SARS.
Das neuartige Coronavirus. Keine ruhige Zeit also für Matthias Traub, Hygienefachkraft am Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus. Mit 4 anderen Kollegen koordiniert er die Hygienevorschriften in dem riesigen Haus, und zwar für die Pflegeteams.
Guten Tag, Traub Hygiene. Wie ist denn die aktuelle Situation?
Dazu gehört viel Telefonieren und wie jeden Morgen klappert Traub so die Stationen ab.
Nichts im Angebot. Dann bleiben Sie gesund.
Ruhig, danke. Besonnen und mit ein bisschen Galgenhumor. Den Stress merkt man dem freundlichen Mann Anfang 60 gerade nicht an. Und dann kommt der Fall, mit dem zurzeit alle rechnen.
Hallo, ein Mitarbeiter in der Familie im positiven Covid-Fall. Ja, hatten die über 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt?
Da muss es wohl einen Mitarbeiter geben, der tatsächlich Kontakt hatte, ein Familienangehöriger, der wohl nachweislich infiziert ist. Ja.
Der Mitarbeiter muss erstmal zu Hause bleiben und wird getestet. Es ist nicht der erste Verdachtsfall beim Personal. Damit diese möglichst frühzeitig erkannt werden, müssen Traub und sein Team die Mitarbeiter in der Pflege umfassend informieren. Wichtig ist das auch deswegen, weil das Bosch-Krankenhaus eine der 3 zentralen Corona-Ambulanzen in Stuttgart betreibt. Viele Menschen lassen sich hier testen. 2 Fälle mit dem neuen Coronavirus wurden schon nachgewiesen. Für die Pflegerinnen und Pfleger heißt das noch höhere Aufmerksamkeit.
Damit sie nicht selbst zur Gefahr werde, praktisch dann für andere Patienten.
Die Pfleger in der Corona-Ambulanz sollen jetzt ein Tagebuch führen, sagt das Robert-Koch-Institut. Traubs Kollegin Hilke Jetter arbeitet am Nebentisch daran.
Art des Kontaktes, Art des Schutzes, Fieber, ja, nein. Die typischen Symptome, die man hat, wenn man eine Erkältung kriegt.
Neben Corona und zwischen seinen Telefonaten mit der Station checkt Traub noch, wie jeden Tag, eine lange Liste mit Patienten, die mit anderen gefährlichen Viren und Keimen infiziert sind.
Unsere Routine ist praktisch die Erfassung von multiresistenten Keimen, dass auf den Stationen nicht irgendwie Ausbrüche auftreten, die unkontrolliert sind.
Wenn doch, dann muss Traub rausfinden.
Ist es ein Mitarbeiter, der schlechte Händehygiene zum Beispiel durchführt, selber diesen Keim dann verbreitet? Und dann wird man eben eine Sanierung nahelegen.
Und auch hier wird der Mitarbeiter nach Hause geschickt zum Auskurieren. Das Pflegepersonal informieren, dem Reinigungspersonal Bescheid geben, auch das ist Traubs Job. Und ganz selbstverständlich reibt sich Traub während unseres Gesprächs die Hände mit Desinfektionsmittel ein. Ein kostbares Gut in diesen Tagen.
Ja, Problem ist, wir brauchen mittlerweile auch dringend mal was für ein OP. Natürlich gehen auch die größten Vorräte irgendwann mal zur Neige und wir haben Nachschubproblem im Augenblick. Es geht los mit den Händedesinfektionsmitteln und geht weiter über die Mundschutz, Schutzmäntel. Das sind alles Dinge, die man im Augenblick sehr schwer kriegt.
Traub muss aber dafür sorgen, dass die hohen Schutzanforderungen eingehalten werden. Das Robert-Bosch-Krankenhaus hat zwar eine eigene Apotheke und könnte somit selbst Desinfektionsmittel herstellen.
Das Problem ist, man kriegt die Grundkomponenten nicht mehr.
Genau diese Probleme, wie auch die Lösungsideen oder neue Infos von Seiten der Politik zum neuen Coronavirus, all das bespricht Traub am späten Vormittag dann in großer Runde mit dem Hygieneteam im Krankenhaus. Das heißt, mit den Hygienebeauftragten, der Ärzteschaft, mit der Verwaltung, den Hygienefachkräften. Seit knapp 20 Jahren macht Traub den Job schon. Eigentlich ist er gelernter Pfleger, hat dann aber ein Jahr lang die Zusatzausbildung zur Hygienefachkraft gemacht.
Ich war über 20 Jahre im OP tätig und ich sage jetzt mal, das ist Hochleistungssport und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann muss man mit dem Hochleistungssport aufhören.
Erfahrung als gelernte Pflegekraft, die ist von großem Vorteil, sagt Matthias Traub.
Es ist schon gut, dass man weiß, wie in bestimmten Bereichen gearbeitet wird und auch um eine Augenhöhe herzustellen mit den Kollegen.
Und Erfahrung, Gelassenheit, auch die ist gerade jetzt wichtig. Da schmunzelt Traub ein bisschen, denn
wir müssen jeden Tag neu gucken und ja, aus dem Hut zaubern quasi. Spontaneität.
Was macht eine Hygienefachkraft und wie wird man das? Katharina Thoms hat nachgefragt. Wer sich interessiert für einen Studiengang an einer Hochschule, jetzt ganz egal für welchen Studiengang, der oder die wird sich informieren, klar. Und wo? Ebenfalls klar auf den Websites der Hochschulen. Und jeder, der das schon mal getan hat, der weiß, da gibt es solche und solche. Manche sind klar und übersichtlich. Bei manchen schadet es nicht, wenn man schon ein paar Semester vorher an der Uni studiert hat, damit man überhaupt ansatzweise kapiert, wie man da zum Ziel kommt. Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat das jetzt mal systematisch untersucht. Wie gut sprechen Hochschulwebsites ihre unterschiedlichen Zielgruppen an? Mit welchem Ergebnis? Das habe ich Ulrich Müller gefragt, der die Untersuchung durchgeführt hat.
Es gibt Studentengruppen, die werden wunderbar bedient. Die kriegen ganz viele Fragen beantwortet, die sie haben und andere eher nicht. Wir haben uns gefragt, was sind so typische Studieninteressierte, was sind so Gruppen und was haben die für Fragen konkret? Dann hat man zum Beispiel eine zielstrebige Abiturientin, die einfach schnell fertig werden will, in Regelstudienzeit, dann einen forschungsorientierten Master machen will. Die wird ganz gut bedient. Die kriegt da um die 65% ihrer Fragen in der Regel beantwortet. Dann gibt es den internationalen Studierenden, also einen Studierenden aus dem Ausland, der findet fast 3/4 seiner Fragen beantwortet. Zum Beispiel, wo kann ich einen Sprachkurs belegen oder sowas. Etwas schwieriger wird es dann schon bei denen, wir haben den Studierendentyp genannt, so den hedonistischen Pragmatiker. Darunter verstehen wir jemanden, der einfach schnell studieren will, schnell den Job will und auch ein Leben außerhalb des Studiums hat. Der wird erstaunlicherweise kaum bedient mit seinen Fragen. Ungefähr die Hälfte seiner typischen Fragen werden dann nur beantwortet auf den Webseiten der Hochschulen.
Also nicht jede Zielgruppe wird gleich gut bedient. Schließt sich natürlich die Frage an, warum nicht? Warum werden die Hochschulwebsites nicht so gestaltet, dass alle Zielgruppen auch zu ihrem Ziel kommen? Nochmal Ulrich Müller vom CHE.
Was uns aufgefallen ist, dass Hochschulen derzeit mit ihren Webseiten häufig noch so agieren, dass sie sagen, wir zeigen das, was uns wichtig ist und wir zeigen, wie wir aufgebaut sind, wie wir strukturiert sind. Und man müsste das eigentlich rumdrehen oder ergänzen um die Perspektive, was interessiert eigentlich den externen Bewerber? Also der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und da ist zu oft noch eine Binnensicht dominierend. Erstaunlicherweise, das ist auch ein spannender Befund, gerade die Hochschulen, die es nötig hätten, Studierende anzuziehen, weil sie in einer Lage sind, wo sie eher Kleinstadt unter 100.000 oder eine eher abgehängte Region, Gerade die müssten ja werben um Studierende und gerade die haben häufig eine wahnsinnig unstrukturierte Webseite.
Wie gut sprechen Hochschulwebsites ihre Zielgruppen an? Das hat Ulrich Müller für das Zentrum für Hochschulentwicklung untersucht. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Das deutsche Bildungssystem, das steht auf dem Prüfstand eigentlich pausenlos. Spätestens seit dem PISA-Schock und der liegt ja nun auch schon eine ganze Weile zurück. Der zentrale Vorwurf lautete damals und lautet eigentlich immer noch, Bildungserfolg hängt am Geldbeutel. Und ein anderer Vorwurf, der Bildungsföderalismus, der bremst mehr, als dass er hilft. Wie man es besser macht. Dazu gibt es viele Ideen, viele Reformen und zu beiden noch viel mehr Streit. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die stellt heute gleich 10 Thesen vor für eine bessere Bildungspolitik. Und ein Gast, der auch vor Ort ist, der ist eigentlich bereits verantwortlich für die Bildung im Land, nämlich die zuständige Bundesministerin Anja Karliczek. Claudia van Laak war für uns bei der Vorstellung dabei.
Klar, Thesen einer politischen Stiftung zur Bildungspolitik, sie bleiben allgemein und unkonkret. Und doch zeigen sie, wie sich bildungspolitische Debatten verschieben. Gemeint ist hier zum Beispiel die Forderung nach Bildungsgerechtigkeit. Dass der Bildungserfolg in Deutschland stärker als in anderen Ländern von der Herkunft abhängt, dies war lange nur ein Thema für die Sozialdemokraten. Jetzt greifen es auch die Christdemokraten auf. In dem heute veröffentlichten Papier der Adenauer Stiftung heißt es dazu, Zitat, Bildungsgerechtigkeit bedeutet, individuelle Potenziale zu aktivieren. Wenn Kinder unter ungünstigen Bedingungen aufwüchsen, müsse der Staat dies ausgleichen. Ein Bildungssystem ist dann erfolgreich, sagt Norbert Lammert, der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Wenn das entscheidende Kriterium für den Bildungserfolg genau diese Mobilisierung vorhandener Potenziale und die damit im Zusammenhang erbrachte tatsächliche Leistung ist und nicht die Herkunft oder der sozialökonomische Hintergrund.
Dass die Adenauer Stiftung das Thema Bildungsgerechtigkeit stärker als früher thematisiert, ist auch das Verdienst von Katja Urbatsch. Mit ihrer Initiative arbeiterkind.de legt sie seit Jahren den Finger in die Wunde, verweist darauf, wie leicht es Akademikerkinder an die Unis schaffen und wie schwer dies für Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien ist.
Ich habe mich sehr gefreut, dass die Konrad-Adenauer Stiftung mich gebeten hat, mich an diesem Bildungspapier zu beteiligen und dass sie insbesondere auch das Thema Bildungsgerechtigkeit in den Fokus gerückt haben. Das ist ja die zweite große These und ich finde es schon beeindruckend, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung auch einen Schwerpunkt auf Bildungsgerechtigkeit gelegt hat.
Die Adenauer-Stiftung hält es außerdem für wichtig, den Blick stärker auf die Übergänge im Bildungssystem zu richten. Bildungserfolg stelle sich nur ein, wenn diese Übergänge stimmten, wenn es verbindliche Abstimmungen gäbe zwischen Kindergärten, Schulen, Ausbildungsbetrieben und Hochschulen. Kitas sind ein Ort der Bildung und dienen nicht nur der Betreuung. Auch dies eine These, die für Christdemokraten lange nicht selbstverständlich war. Doch was sind eigentlich die Grundlagen christdemokratischer Bildungspolitik? Der Historiker Andreas Röder, Sprecher der Expertengruppe Bildung in der Konrad-Adenauer-Stiftung, nennt hier 3 Punkte.
Nämlich eine Bildungspolitik, die explizit von der Person ausgeht und nicht von Gruppen ausgeht. Es ist ein Bildungsverständnis, das die Balance sucht zwischen Selbstentfaltung, aber auch Erziehungsleistung, die auch Zumutung und Begrenzung bedeutet. Und das klingt banaler, als das ist. Und das Dritte ist eine Vorstellung von Subsidiarität. Und damit sind wir beim Thema des Föderalismus.
Stichwort Föderalismus. Die Länder brauchen mehr Gemeinsamkeiten in der Bildung, so die Forderung der Adenauer Stiftung. Gemeinsame Bildungsstandards sollten für alle Bundesländer gelten. Ein Staatsvertrag zwischen den Bundesländern müsse geschlossen werden, um den deutschen Bildungsföderalismus stärker auf Leistung und Gleichwertigkeit auszurichten. Ein Masterplan Lehrerbildung solle die Lehrerausbildung verbessern. Und die Rolle des Bundes dabei? Dem Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, ist unbehaglich bei diesem Thema.
Dass der Bund, der an dieser Stelle ja über vergleichsweise spärliche Kompetenzen verfügt, den Mangel an Kompetenzen durch großzügige Vergabe von öffentlichen Mitteln immer wieder zu kompensieren versucht, hat sich inzwischen herumgesprochen. Wie intelligent diese Aufteilung von Finanzausstattung und Kompetenzverteilung ist, wäre auch ein schönes Thema, um einen ganzen Vormittag zu verderben.
Lernbereitschaft und Leistungswille sind von zentraler Bedeutung. Diese These zur Bildungspolitik dürfte in dieser Form noch von der FDP geteilt werden. In Papieren der Sozialdemokratischen Ebert-Stiftung wird man sie vermutlich nicht finden. Für die christdemokratische Bildungsministerin Anja Karliczek ist zudem eine Rückbesinnung auf die Kulturtechniken Lesen, Schreiben, Rechnen wichtig.
Die PISA-Studie hat ja mit dem Ergebnis, dass jeder fünfte 15-Jährige, man muss sich das nur mal auf der Zunge zergehen lassen, ich gehe mal durch die Klassen, habe ich in einer Klasse von 20 Kindern 4 Kinder im Durchschnitt dabei, die nicht sinnverstehend lesen können. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, in einem Industrieland, was im Wettbewerb an der Spitze ist, habe ich mir dieses Ergebnis nicht vorstellen können und war doch auch ein bisschen entsetzt.
Bei den Hochschulen fordert die Adenauer Stiftung eine bessere, verlässlichere Finanzierung und eine stärkere Leistungsförderung. Nicht überraschend, dass die berufliche Ausbildung attraktiver gemacht werden soll und dass sich das Bildungssystem stärker der Digitalisierung öffnen müsse. In Abgrenzung zum FDP-Slogan Digitalisierung first, Bedenken second, heißt es bei der Adenauer Stiftung Digitalisierung ja, aber bitte nicht bedenkenlos.
Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop und Ulrich Biermann hat einen besonderen Geburtstag im Gepäck. Chuck Norris wird heute 80 Jahre alt. Aber wie man ja weiß, Chuck Norris hat eigentlich keinen Geburtstag. Er war immer schon da. Für Campus und Karriere war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.